Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Freunde, willkommen zu dieser ja speziellen Spezialausgabe. Ihr habt es euch gewünscht und das geben wir euch natürlich auch. Wir machen jetzt eine Ausgabe zum F1 Videospiel, F1 2018. Das mache ich natürlich nicht alleine. Kevin ist leider nicht da. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, es ist Fußball, aber vielleicht macht er auch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich habe mir aber Ersatz eingeladen und zwar Duki von Abgefahren. Hallo.
Moin, guten Tag.
Für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch mal vor, was machst du eigentlich so? Woher kennt man dich?
Ich habe einen YouTube-Kanal namens Abgefahren, der sich hauptsächlich mit Sim-Racing-Content beschäftigt. Sprich, ich spiele alle gängigen Simulationen. Ich habe hier auch so einen Rennsitz und so ein Lenkrad und so eine Pedalerieeinheit stehen und kämpfe mich da so ein bisschen durch die Simulationslandschaft auf dem PC durch. Und da fällt ja auch so ein bisschen F1 2018 rein und deswegen hast du mich ja, glaube ich, auch dann angefragt, hier mal so ein bisschen mitzumachen.
Ja, ganz genau. Du hast gesagt, du kannst nicht so viel zu erzählen, aber ich erwidert ich auch nicht. Von daher ist es eine gute Voraussetzung einfach. Ja, vielleicht mal, was du sonst spielst. Du hast ja gesagt, du spielst alles so, was es an Simulationen gibt.
Genau.
Was zum Beispiel? Was also gibt es da draußen an Simulationen?
Also wenn ich mal so, ich bin auf dem PC erstmal, das heißt, ich kann jetzt erstmal nur über die PC-Titel sprechen, da fallen mir so Sachen ein wie Assetto Corsa, Project Cars 1 und 2, Race Room Racing Experience, Air Factor 2, Automobilista, wenn man noch ein bisschen zurückgeht, GTR, die Reihe habe ich auch so ein bisschen gezockt, aber das sind schon mal so die gängigsten Simulationen, die man auf dem PC so hat und dann eben auswuchern so ein bisschen noch F1 2017, 2018, Dirt Rally und Dirt 4. Jetzt überlege ich hier, glaube ich, gerade, ob mir noch irgendwas einfällt so in die Richtung, ne, ich glaube, das war es ungefähr.
Ja, das ist aber schon eine ganze Menge. Wird GTR noch gespielt? Das habe ich damals auch gespielt, aber es ist ja schon 15 Jahre her ungefähr.
Naja, nicht wirklich. Also es gibt wohl hier und da noch ein paar Mods, die auftauchen. Das war ja auch modbar, das Spiel. Und gerade jetzt, wo das neu geformte Simbin-Studio in England aufgemacht hat und so ein bisschen den GTR-3-Titel hypen, der jetzt irgendwann irgendwie vielleicht kommen soll, da habe ich schon mal so ein bisschen wieder nach GTR 2 reingeguckt und mich da auch so ein bisschen schlau gemacht, weil es so an Mods gibt und so. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es so gute Alternativen, die auch noch besser aussehen und guten Content bieten, dass man da nicht mehr so traurig zurückschaut, glaube ich.
Ja, es ist nicht so wie GP Legends, was ja immer noch gespielt wird.
Ja, ach, also wenn das mal einen richtigen, würdigen Nachfolger kriegen würde, in geiler Grafik und DirectX 11 und alles schön mit heutigem Standard, da würden schon so einigen Simracern das Herz, glaube ich, aufgehen. Aber auch da gibt es teilweise Mods, wo du dann einfach für Assetto Corsa, das Spiel mit der größten Modding-Plattform sozusagen, wo dann jeder hingehen kann, ein 3D-Modell erstellen kann, eine Fahrphysik erstellen kann und das dann im Spiel implementieren kann. Da gibt es eigentlich auch genügend Content, der so ein Simracer-Herz höher schlagen lässt.
Ja, es ist ja auch eine ziemlich große Szene mittlerweile, ne? Also jetzt war ja auch gerade die Sim Racing Expo und ich verfolge das auch immer so ein bisschen. Also ich gucke deinen Kanal tatsächlich auch und finde es immer ganz spannend. Also ich würde es auch gerne immer machen, aber das Ding ist, ich habe schon mal gar keinen Platz für ein Lenkrad oder für so ein Playseat. Das heißt, da scheitert es schon mal. Das heißt, ich spiele grundsätzlich nur auf der PS4 mit Controller, also ganz langweilig. Was ist eigentlich die momentan meistgespielte Simulation? Kann man das sagen?
Ich glaube, das dürfte immer noch Assetto Corsa 1 sein. Da ist jetzt auch der Nachfolger,
ja?
Assetto Corsa Competition in den Early Access gegangen. Ich muss aber auch sagen, Gran Turismo Sport, Forza Motorsport 7, die zähle ich schon eher nicht so mit in diese Hardcore-Simulationsrichtung. Ne? Und da würde ich auch zum Beispiel ein F1 2017, F1 2018 schon drüber stellen, einfach nur was den Detailgrad des Fahrmodells angeht. Optisch keine Frage, wunderhübsche Titel, die teilweise fotorealistische Grafiken bieten, aber wenn es da wirklich an die fahrtechnische Seite geht, würde ich da schon so ein bisschen eher das als Couch Racer, wie der gute Ray von den Pixelhelden immer sagt, betiteln. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so ein bisschen schwer, diesen Simulationsgedanken auf der Konsole rüberzubringen, wenn du nicht wirklich ein Lenkrad hast, weil mit dem Controller beschneidest du dich einfach so sehr, was dieses Fahrerlebnis und die Präzision angeht, dass man da gar nicht so diesen Spaß entwickeln kann. Es gibt manche, die fahren auch bei uns in der abgefahrenen Community diversen Ligen und somit, die fahren mit dem Controller, die sind super sauber, aber die haben das trainiert, die haben hunderte Stunden lang eine gute Einstellung für den Controller gesucht und sind somit dann auch kompetitiv und können sauber fahren, aber für so diesen Casual-Zocker ist schon echt schwierig, da dann einen gewissen Hype aufzubauen.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, auch eine gewisse Übung mit dem Controller, einfach weil ich seit Jahren mit dem Controller spiele und das mittlerweile auch ganz gut beherrsche. Also gerade auch Assetto Corsa zum Beispiel, was ich um Längen besser finde als Project Cars 2, muss ich sagen, was ich nicht so gedacht hätte. Aber das ist schon, es ist einfach nicht das Gleiche. Es fängt halt schon damit an, dass es auch sehr viel Übung braucht, um ohne Fahrhilfen zum Beispiel zu fahren. Mhm. Weil du kannst ja gar nicht richtig adäquat bremsen und Gas geben und sowas. Also da musst du schon ja sehr viel Übung drin haben.
Vor allen Dingen sprechen wir auch, wenn ich mal eben einhaken darf, von teilweise Straßenfahrzeugen oder historischen Fahrzeugen, die 540, 720, 900 Grad Lenkwinkel und mehr haben. Wie willst du die auf einem 1,5 Zentimeter Radius oder auf dem Weg 1,5 Zentimeter auf deinem Controller-Stick authentisch nachbilden? Das kann ja auch so schon gar nicht funktionieren. Ich muss dir aber auch noch mal eben kurz sagen, es gibt ein paar Beispiele, die fallen mir jetzt namentlich gerade nicht ein, aber nehmen wir mal an, du hast einen Schreibtischstuhl, dann kannst du hinten wie so ein Rucksack quasi eine Platte für die Pedale und eine Halterung fürs Lenkrad hochklappen und runterklappen bei Bedarf. Und die drehst du dann einfach nach vorne und kannst daran dann, keine Ahnung, Logitech G29 montieren oder irgendwas, was recht kraftlos ist und dich nicht direkt überfordert und auch das ganze System nicht überfordert, damit es nicht zu instabil ist. Aber da gibt es so für 150 Euro schon recht gute, kompakte Lösungen, die dir nicht direkt 2-3 Quadratmeter von der Bude klauen, sondern eben einfach verstaut werden können. Da muss ich dich nachher vielleicht nochmal informieren.
Ja, das wäre eine gute Idee, weil ich bin da echt interessiert dran, weil ich spiele doch relativ viel generell Simulation oder Rennspiele generell auch schon immer. Mhm. Und es nervt mich einfach immer, dass ich mit dem Controller spielen muss. Das Ding ist, ich habe halt auch keinen Windows-PC. Das heißt, ich müsste da umständlich Windows auf dem Mac installieren, den ich aber eigentlich zum Arbeiten brauche und so weiter. Das heißt, es gibt viele Sachen, die da ein gewisses Hindernis sind. Aber da gibt es ja F1 2018, was ja doch mit dem Controller relativ gut zu spielen ist. Also ich sage ja immer, dass die Formel 1 Spiele sich so spielen, wie es im Fernsehen aussieht.
Ja.
Ist es tatsächlich so auch mit Lenkrad oder kommt mir das nur so vor?
Also ich muss auch da ein bisschen relativieren, denn ich habe F1 2016 ganz marginal, ein paar Stündchen, glaube ich, nur gezockt. F1 2017 ein bisschen ausgiebiger und F1 2018 jetzt noch nicht ganz so lange, aber auch da schon, um mir einen guten Eindruck zu verpassen. Deswegen, ich habe jetzt nicht so diesen Rückblick von, keine Ahnung, wann es losging, 2012 oder diese ganze Entwicklung, die habe ich so nicht auf dem Schirm. Deswegen kann ich nur den 2017er richtig beurteilen und anhand dessen die Verbesserung vom 2018er. Und da muss ich sagen, das war beim 2017er schon gut, wie sich das Ganze mit dem Lenkrad angefühlt hat. Du hast natürlich 360 Grad Lenkwinkel, das kannst du authentisch auch einstellen. Das heißt, du lenkst schon mal so weit, wie der echte Formel-1-Fahrer es auch macht. Das kannst du mit dem Controller zum Beispiel auch ein bisschen besser umsetzen, weil du eben nicht 900 Grad Lenkwinkel hast, sondern nur 360 und musst auf einen kleineren Spielraum die Lenkung dosieren sozusagen. Was mir bei 2017 immer so ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist das unruhige Heck, dass du zweite, dritte, vierte Gangkurven kaum Vollgas oder kaum bewusst rausbeschleunigen kannst, ohne dass dir das Heck kommt. Du hast immer eben so ein bisschen das Gefühl, aha, gleich kommt hinten die Seife und gleich fängt es hinten an zu rutschen. Und das ist bei F1 2018 ein bisschen besser geworden und das Force Feedback, was du vom Spiel selber durchs Lenkrad präsentiert bekommst, irgendwelche Rückstellkräfte, Huckel von Curbs und so weiter, das ist auch nochmal ein bisschen besser und informativer geworden. Und ich war wirklich überrascht, als ich F1 2018 gefahren bin, weil ich habe da eigentlich fahrtechnisch schon eben durch meinen Sim-Hintergrund einen recht hohen Anspruch und war mit F1 2017 nie so wirklich zufrieden und deswegen auch nie wirklich schnell. Und wir hatten ja da diese Mega-Koop mit unserer YouTuber-Truppe sozusagen und ja, da fiel mir der Einstieg auch immer so ein bisschen schwer, aber ich glaube, das wird mit F1 2018 ein bisschen besser, weil es sich eben fahrgefühlstechnisch dem annähert, was ich schon kenne. Und das ist eigentlich ein Kompliment in dem Sinne, dass es ein bisschen simulationslastiger wird. Und das merkt man auch, wenn man ohne Fahrhilfen mit dem Lenkrad dann halt fährt.
Ja, wahrscheinlich muss man aber auch so ein bisschen in die Richtung einfach gehen, weil es einfach viele Simulationsfreunde gibt und weil es da draußen natürlich auch große Kanäle, so wie dein gibt oder Jimmy Broadband oder auch Jan Seifert, der ja auch schon bei uns zu Gast war und so weiter. Das heißt, das wird immer mehr, wird immer interessanter, auch das ganze Online-Ding und da will man natürlich vielleicht dann auch die Hardcore-Fans abholen und nicht nur den Gelegenheitsspieler, so wie mich zum Beispiel. Ich muss sagen, kannst du gleich sagen. Ich muss sagen, ich merke jetzt von der Fahrphysik keinen großen Unterschied zu 2017. Allerdings macht das Spiel trotzdem mehr Spaß. Das ist ganz interessant eigentlich.
Ja, also ich glaube, da gibt es viele Faktoren, die das Spiel ein bisschen spaßiger machen. Ich glaube aber auch, dass diese Unterschiede schon fast weg sind, wenn du diverse Fahrhilfen aktivierst. Ich weiß jetzt nicht, womit du fährst, aber wir fahren halt auch in dieser Megacoop komplett ohne ABS, ohne Traktionskontrolle. Und ja, du musst halt selber dein DRS verwalten und selber das Setup einstellen und selber auch eben jetzt dieses ERS managen. Wenn du da schon so ein bisschen an Fahrhilfen drin hast, Traktionskontrolle, dann hast du schon dieses Übersteuern auf dem Heck nicht, dann hattest du das vielleicht auch bei F1 2017 nicht und schon ist der Unterschied nicht ganz so groß. Ja, das stimmt, also das geht ja schon tief in diese Simulationsgeschichte rein. Und muss man auf jeden Fall mal bedenken.
Ich finde aber gerade die F1-Spiele sind sehr, sehr schwierig zu fahren ohne Fahrhilfen und Controller. Wahrscheinlich ist es es ist natürlich Formel 1, das ist generell schwierig zu fahren, aber wenn ich dann zum Beispiel vergleiche, jetzt, konnte man ja letztes Jahr sehr gut machen, den Ferrari von 2017 gibt es ja auch in Assetto Corsa, da fällt mir das leichter einfach, auch selbst ohne Fahrhilfen zu fahren, was glaube ich einfach so am Spiel liegt. Aber du hast es gerade angesprochen, es gibt so ein paar Neuerungen, ERS zum Beispiel ist neu, wurde auch, glaube ich, mal Zeit dafür, dass es jetzt die Hybride schon seit 2014 gibt. Ist, finde ich, aber eine gute Neuerung, weil das natürlich so ein taktisches Element so ein bisschen mit reinbringt, gerade wenn du natürlich ein bisschen kompetitiver fährst.
Genau, also es gab natürlich immer schon dieses technische System dahinter, dass der Motor so simuliert war, dass er quasi auch mit Elektropower fährt und die abliefert, aber dass man die selber managen kann, dieser komplette Aspekt ist ja jetzt, glaube ich, dann neu sozusagen. Und da habe ich mich auch selber noch gar nicht rangetraut, weil ich mich erst auf das Fahrgefühl einlassen wollte und das ein bisschen erfahren wollte. Deswegen, ich habe noch nicht so wirklich viel Stunden allumfassend F1 2018 gezockt. Aber ich glaube, ich finde das ein sehr guter Schritt, dass man da nochmal ein System mehr simuliert. Und das überfordert dich vielleicht erst, aber das zeigt vielleicht auch, wie viel so ein echter Formel-1-Fahrer wirklich zu tun hat. Wenn man manchmal Leute hört, die immer sagen, ja, die müssen noch gar nichts mehr können und früher noch mit Handschaltung, das war noch echtes Autofahren und so weiter und so fort. Da unterschätzt man manchmal, glaube ich, einfach, wie viel du wirklich zu tun hast, wenn du effektiv auf einem hohen Niveau schnell sein möchtest, ne?
Ja, ich glaube, es ist nicht unbedingt leichter geworden, Formel 1 zu fahren. Nur die Fähigkeiten haben sich natürlich, glaube ich, verändert. Ja. Früher war es halt die Challenge, das Auto überhaupt in den Kurs bewegen zu können, ja, weil die sich gefahren haben wie sonst was. Und heute ist es halt, musst du halt dein ERS managen und richtig einsetzen und musst natürlich die Autos auch so am Limit bewegen, dass sie funktionieren. Und natürlich auch auf die Reifen ein bisschen aufpassen und Bremsbalance und Differential einstellen und so was. Und ich glaube, das ist schon sehr komplex. Und das ist wahrscheinlich aber auch genauso komplex, wenn man das in der Simulation fährt, auch bei anderen Rennserien. Ne?
Und das ist so wunderschön komplex, dass es das ist nämlich auch so ein kleiner Kritikpunkt bei F1 2018. Ich bin da, glaube ich, den Niki Lauda Ferrari gefahren, den 312 T2 müsste das gewesen sein. Und ich glaube auch den MP44 von McLaren. Und ich glaube, einer im Regen, einem trockenen, ich weiß es nicht mehr genau, im Livestream war das. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil da fehlte dann wiederum so ein bisschen das Feedback, gerade bei dem älteren Fahrzeug, was du dann brauchst, um zu wissen, aha, gleich übersteuertes Fahrzeug, weil die Reifen sind zwar dick, Aerodynamik ist zwar auch da, weil so ein Flügel dran ist, aber das ist natürlich trotzdem alles sehr veraltete Technik. Wenn du Automobilista spielst oder jetzt den neuen Content von R-Factor 2, die haben historisch McLaren drin, oder auch Assetto Corsa mit ebenfalls einem 312T oder einem 367-12 Ferrari, also wirklich ganz alte Kaschem oder einem Lotus 49, da merkst du richtig, dass du arbeiten musst. Du kannst auch arbeiten, dann kannst du das Auto wunderschön so halb im Drift um die Kurve zirkeln und bist dann auch schnell und so weiter und du hast so richtig Gefühl in allen diesen Simulationen. Und das fehlt bei F1 2018 auch so ein bisschen, was ich aber voll verstehen kann, weil die natürlich den Fokus auf die aktuelle Generation legen. Da muss es gut sein, da muss es stimmen und der Rest ist so ein bisschen schmückendes Beiwerk. Und da kann man, glaube ich, nicht so diesen tiefen Simulationsgrad erwarten wie bei anderen Simulationen, die wirklich versuchen, jedes Auto, so wie es war, in dem Detailgrad darzustellen. Aber dafür gibt es halt auch eben gute Alternativen auf dem PC.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ja, das stimmt. Wobei, ich finde es ein bisschen schade, dass man sich da nicht auch so ein bisschen zumindest auf die Classic Cars konzentriert. Also es gibt ja mittlerweile noch ein paar mehr. Also die Auswahl finde ich auch sehr gut. Also das ist auch der richtige Weg, den man da geht. Allerdings wirkt es so ein bisschen lieblos. Sowohl von den Modellen, also teilweise sehen die halt wirklich nicht gut aus. Im Gegensatz dann wieder zu anderen Rennserien, die das natürlich als spezielles Add-on bringen, so wie Assetto Corsa etc. Aber ich finde auch, dass die sehr leicht tatsächlich zu fahren sind und sich nur darin unterscheiden, so wann man bremsen kann. Mhm. Und sonst ist da gar kein großer Unterschied. Das finde ich so ein bisschen schade, weil natürlich ist das, was sie bei den modernen Wagen machen, sehr gut. Da sind die Modelle auch nochmal besser geworden. Man hat auch nicht mehr das Gefühl, dass es nur ein Auto ist, wo einfach ein neuer Skin draufgeklebt wurde, sondern dass man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch für viele ein Grund ist, halt das Spiel zu kaufen aufgrund dieser Klassikers und dass man da vielleicht sogar noch mehr rausholen könnte, wenn man noch mehr in diese Richtung geht. Denn ich erinnere zum Beispiel an eine der beliebtesten Mod aus R-Factor damals, die 79er Mod, die wirklich hervorragend war. Mhm. Und GP Legends haben wir ja auch schon gesagt, also ich glaube, dass der Reiz da durchaus da ist. Ich würde mir aber wünschen, dass man mehr in diese Richtung geht.
Ja, also ich kann halt wirklich nur die zwei Fahrzeuge beurteilen und ich weiß auch nicht, ob da jetzt weniger Liebe reingeflossen ist oder ob vielleicht das bestehende Fahrphysiksystem, die bestehende Fahrphysik-Engine von F1 2018 einfach nicht gut mit historischen Fahrzeugen funktioniert, dass durch diverse Verhalten vielleicht schon Sachen weggeregelt werden oder dass einfach die Force-Feedback-Informationen, die man selber bekommt, so programmiert sind, dass die eher bei Fahrzeugen mit höherer Kurvengeschwindigkeit informativer sind und knackiger wirken und so. Das kann ich halt jetzt nicht beurteilen. Aber ich finde, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn die dabei bleiben, dann haben wir 2019, 2020 vielleicht auch solche Fahrzeuge, die sich richtig gut fahren und die wirklich knackig sind. Weil im Optimalfall, meiner Meinung nach, entwickelt jeder Rennspielentwickler eine Simulation und lässt den Rest durch Fahrhilfen einfach runter brechen sozusagen und somit auch einsteigerfreundlich machen. So, das wäre meine optimale Traumvorstellung. Aber ich glaube, da gibt es auch bei F1 2018 zum Beispiel auch ganz andere Baustellen, wo da erstmal dran gebaut werden müsste. Zum Beispiel Streckengenauigkeit. Können wir gerne mal drüber sprechen. Das wollte ich nämlich nochmal sagen, auf jeden Fall.
Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Thema. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Mhm. Und dann reden wir über Streckengenauigkeit, so ein bisschen über Karrieremodus, vielleicht noch online, was ich jetzt tatsächlich auch ausprobiert habe, was ich ja vielleicht hätte nicht machen sollen. Aber da kommen wir gleich zu. Also, bleibt dran. So, die Aufnahme läuft weiter.
Kommt jetzt Werbung?
Jetzt kommt Werbung, genau. Das ist immer so, wir haben immer so Viertelstunden-Parts und dann, ja, machen wir weiter. So, da sind wir wieder bei unserem F1 2018 Special. Ohne Kevin, ohne Christian, dafür aber mit Duki von abgefahren. Ein adäquater Ersatz. Wir haben gerade schon so ein bisschen über Classic Cars, über Simulation generell gesprochen und Duki hat eben was erwähnt, nämlich Streckengenauigkeit in F1 2018. Und ich höre so ein bisschen raus, dass da so ein bisschen Kritik mitschwingt. Kann das sein?
Schon ein bisschen Kritik, ja. Ich habe übrigens im ersten Teil bei der Auflistung der Simulation iRacing vergessen. iRacing ist in dem Sinne besonders, dass du ein Abo-Service quasi kaufst. Du musst 10 Euro im Monat bezahlen und hast damit Zugang zu diesem Online-Service. Musst dir aber gleichzeitig auch noch Fahrzeuge kaufen. Das heißt, pro Fahrzeug 10 Euro, pro Strecke 10 bis 12 Euro. Und kannst diesen Content, den du dir kaufst, nur nutzen, während dein Abo-Zeitraum läuft. Klingt erstmal nach mieser Abzocke, fließt aber wirklich auch in die Qualität der Fahrzeuge und der Strecken. Da gibt es nämlich ein Portfolio von, ich sag mal, 50, 60, 70 Strecken und die sind alle laservermessen. Alle Laser gescannt, das heißt, die fahren mit einem Auto, so einem Google Car über die Strecke und da ist dann so Laser drauf und da fahren sie drüber und der zeichnet eine Point Cloud auf und du hast dann, keine Ahnung, wie viele Terabyte an Daten, die du mit nach Hause nehmen kannst und die kannst du Blaupause technisch als Plan, als Vorlage für die digitale Strecke nutzen. Und Das hat iRacing als Vorreiter in dieser Szene etabliert. Das hat Assetto Corsa nachgemacht. Da gibt es auch ausschließlich nur lasergescannte Strecken bis auf ein, zwei Ausnahmen. R-Factor 2 hat jetzt eine lasergescannte Sebring-Variante rausgebracht und Project Cars 2 hat auch die neuen Strecken, die von Project Cars 1 noch nicht da waren, lasergescannt, allerdings mit einer etwas anderen Methode. Auf jeden Fall hast du, wenn du in verschiedenen Simulationen die gleiche Strecke fährst, die lasergescannt ist, bist du einfach auf dieser Strecke. Du weißt, da ist der Curb, du weißt, 50 Meter später kommt mein Einlenkpunkt mit diesem Auto, du weißt, da kommt der nächste Einlenkpunkt, da ist auch so eine leichte Biegung in der Strecke und so weiter und so fort. Wenn du von Assetto Corsa Spa rübergehst zu F1 2018 Spa, du hast das Gefühl, du bist in einer anderen Dimension, in einer anderen Welt, in irgendeiner alternativen Dimension, die so ein bisschen sparmäßig von den Farben her ist und auch so vom Streckenverlauf, aber nichts mit einer genauen Repräsentation zu tun hat. Und wenn die da noch, also ich glaube, Raceroom hat zum Beispiel eine lichtlasergescannte Spar-Variante, die ist aber so gut, dass du fast gar nicht den Unterschied merkst. Bei F1 2018 muss man mir eher Sachen zeigen, wo man den, wo es gleich aussieht, weil der Unterschied so groß ist, ne? Und das finde ich schon ein bisschen traurig.
Ja, also das ist mir tatsächlich in Spar auch aufgefallen, als ich im Karrieremodus da gefahren bin. Ich gerade auf der Camel Straight, wo die Leitplanke irgendwie so ganz komisch nah an der Strecke steht und ganz komisch verläuft und auch so an anderen Stellen. Das finde ich halt schon sehr interessant. Generell wirken die Strecken so ein bisschen plastisch, ja, nicht so, wie sie auch tatsächlich aussehen. Gerade wenn man auch mal selbst zum Beispiel an den Strecken war, in Le Castellet zum Beispiel fällt mir das auf. Aber was du gerade gesagt hast, das ist sowieso interessant. Jan Seifert hat das ja mal gemacht, indem er die Nordschleife verglichen hat in verschiedenen Simulationen. Und da ist mir das erstmal aufgefallen, wie krasse Unterschiede es gibt dazwischen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil es gab damals F1 Racing Championship, vielleicht erinnerst du dich, und da waren die Strecken schon laservermessen. Das ist 1999, 2000 oder sowas, 2001 gewesen, kam das Spiel raus. Und das hat man auch gemerkt, tatsächlich. Warum das im Jahre 2018 dann im Formel-1-Spiel nicht funktioniert, das weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, beim Formel-1-Spiel immer noch so ein bisschen auf dem Stand aus der EA-Zeit, wo die Strecken ja auch einfach gefühlt einfach hingezeichnet wurden, so wie man das gerade so möchte. Aber da gibt es halt schon krasse Unterschiede. Und das macht natürlich auch fahrerische Unterschiede, gerade wenn man verschiedene Simulationen spielt, ne?
Ja, klar. Also du kannst diverse Erfahrungen, die du in Assetto Corsa gesammelt hast, auf der Nordschleife kannst du bei Raceroom auch übertragen, weil es eben auf dem gleichen, auf der gleichen Basis basiert, ne? Und das eben realitätsnah quasi ist. Ich glaube aber, ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, wurde mal bei der Assetto Corsa DLC-Entwicklung gesagt, dass eine Person, ein guter, fähiger Streckenbauer, an einer lasergescannten, gut aussehenden Strecke 3 Monate locker dran sitzt. Echte Arbeitszeit quasi. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass die F1-Serie gerade noch einfach nicht die Ressourcen dafür hat oder aufwenden will, weil die andere Baustellen sehen. Das heißt, die können halt jetzt einfach nicht hingehen und 20 oder 21 Strecken, was es dann sind, komplett neu machen, alles wegwerfen, Laserscan-Daten akquirieren und das dann umbauen, weil das würde halt super viel Zeit und Anspruch kosten. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie das Schritt für Schritt machen, dass sie dann sagen, ja, 2019 haben wir jetzt schon mal 3 lasergescannte Strecken oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie diesen Übergang hinkriegen würden und ob sie das machen wollen, aber ich würde sowas von begrüßen, weil du bist dann auf Spar und es passt dann auf ein paar Zentimeter genau eben zu den anderen Strecken, die du kennst, zu den anderen Erfahrungen, die du gemacht hast und das ist super viel wert und fügt auch viel diesem Simulationsfaktor und der Immersion dazu.
Vielleicht möchte man das auch nicht machen, damit man sich nicht mit den echten Fahrern genau vergleichen kann. Man weiß es ja nicht. Ne? Also es kann ja auch sein, wenn du dann zum Beispiel schneller bist als Vettel auf einer gewissen Strecke, dann ist es vielleicht ein bisschen unangenehm. Also,
aber dafür hat man vielleicht doch als Entwickler selber eine Basis. Wenn du weißt, meine Spar ist so genau wie es geht, die Rundzeiten passen aber nicht, dann kannst du irgendwo nachgucken, ne? Was könnte vielleicht nicht hinhauen und so.
Das ist richtig, ja. Das stimmt natürlich. Aber letztendlich wird das Spiel ja auch immer irgendwie in einem Jahr entwickelt und da gibt's, ich glaube, da werden sehr viele Kompromisse eingegeben. Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass die Autos grundsätzlich immer das gleiche Auto eigentlich. Und da wird halt ein anderer Skin draufgesetzt, bisschen was anderes geformt. Das hat man dieses Jahr noch ein bisschen besser gemacht als letztes Jahr. Aber solche Sachen eben. Es läuft immer noch so ein bisschen auf Sparflamme, immer noch so ein bisschen sehr in die Arcade-Richtung, weil es natürlich viele Gelegenheitsspieler gibt. Weil natürlich viele Leute sich das Spiel kaufen und das dann 3-4 Mal spielen und dann vielleicht wegstellen. Weißt du, weil wenn du dir iRacing zulegst, dann hast du auch Bock drauf und dann willst du auch irgendwie kompetitiv fahren. Das ist beim Formel-1-Spiel nicht unbedingt so, sondern da will man dann mit Vettel irgendwie Weltmeister werden und stellt das irgendwie auf einfach, jetzt mal so ganz krass formuliert. Und das merkt man natürlich auch online. Ne? Also hast du online gespielt, das Spiel?
Nee, bisher noch nicht. Aber ich habe genug Erfahrung bei F1 2017 gesammelt.
Ja, es ist halt wirklich Kraut und Rüben einfach. Also das ist, ich weiß nicht, also bei FIFA ist es ja zum Beispiel so, wenn du FIFA online spielst, hast du natürlich auch immer diese 13-jährigen Cristiano Ronaldo-Kinder, wie ich sie immer nenne, aber du hast natürlich auch wirklich, kannst dich auch wirklich messen. Also du weißt, dass du da gegen Leute spielst, die auch Bock drauf haben. Mhm. Das ist nicht unbedingt beim F1-Spiel so, weil du da natürlich alle hast. Klar kannst du natürlich Ranglistenspielen auswählen. Also es gibt Ranglistenspiel ohne Rangliste und Weltmeisterschaften. Und ohne Rangliste ist halt für jeden. Und mit Rangliste gibt es halt so eine Safety-Wertung und sowas. Und ganz abgefahrene Strafen. Also da musst du nur jemanden ausweichen, der sich vor dir gedreht hat, irgendwie aufs Gras, kriegst du gleich eine Strafe. Ich habe das tatsächlich gestern mal so ein bisschen angezockt, um das mal auszuprobieren, weil wir ja drüber sprechen. Ich habe es dann nach 3 Rennen gelassen, weil der Spielspaß einfach nicht hoch genug war, sondern dass es halt eher demotivierend ist, weil du musst halt irgendwie dann 6 Meter vom Gegner wegfahren, weil der dir sonst reinfährt. Das gibt ganz viele Strafen. Du darfst eigentlich die Curbs im Qualifying, was du da fährst, nicht benutzen, weil dann kriegst du auch gleich eine Strafe und so weiter und so fort. Also es ist das ist wirklich kein schönes Erlebnis. Also vielleicht ist es bei euch so, wenn ihr das spielt, ist es da anders. Vielleicht spielt ihr auch den Weltmeisterschaftsmodus, wo ihr, glaube ich, mit einem Freund sogar antreten könnt, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, glaube ich, bei anderen Spielen tatsächlich besser. Also wenn ich Project Cars 2 online spiele, dann habe ich auch das Gefühl, da spiele ich halt gegen echte Gegner und das ist dann auch irgendwie ein kompetitiver Wettbewerb. Und das ist wahrscheinlich ja bei dir auch so.
Also das Problem, was ich sehe bei Rennspielen im Multiplayer, die so einen gewissen ernsteren Aspekt haben, ist, dass es 2 Ebenen gibt oder 2 Level, die man meistern muss. Du musst alleine schnell sein auf der Strecke, du musst dein Fahrzeug beherrschen können und du musst aber auch noch eine gewisse Art von Rennverständnis haben und wissen, wie verhalte ich mich im Rennen, wie überhole ich oder verteidige ich meine Position, ohne eben Leute wegzurammen und denen das Rennen zu versauen. Wenn du in einem Shooter schlecht bist, dann stirbst du einfach nur oft und hast eine schlechte KD. Wenn du in einem Rennspiel aber schlecht bist, dann versaust du deine Runde und wahrscheinlich noch die Runden von anderen und das ganze Rennen von anderen Leuten, wenn der Schaden zu hoch eingestellt ist. Und das ist sowieso schon mal so eine schwerere Ebene, die dazukommt, wo du einfach mehrere Faktoren hast, in denen du gut sein musst, um eben ein gesamtes gutes Gameplay zu erzeugen für alle, die gerade mitfahren. Und das ist halt, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das zu erzeugen. Ich finde, Gran Turismo Sport macht das, glaube ich, ganz gut. Ich habe es selber noch nicht online gezockt, aber was ich so mitbekommen habe, scheint ja da wirklich das Strafensystem gut zu funktionieren, dass man wirklich Angst vor einer Kollision hat, weil es da eben sehr negative Auswirkungen für gibt. Ähnlich auch wie bei iRacing ohne, wie heißt denn das No-Mistake-System. Also egal, wer den Kontakt verursacht, beide kriegen direkt ein X. Hast du eine gewisse Anzahl von diesen Fehlerpunkten, zack, wirst du disqualifiziert oder kriegst eine schlechtere Note und so weiter und so fort. Und da ist natürlich wieder die Frage, ist das zu ernst für einen Casual Racer oder ist es in manchen Spielen nicht eben ernst genug, weil du sonst den Multiplayer halt einfach vergessen kannst, zumindest wenn du öffentlich fährst. Wir fahren in unserer Mega-Koop, haben wir teilweise 8 bis 10 Leute, die gleichzeitig online fahren und das sind immer die gleichen. Das heißt, wir kennen uns, wir sind zusammen im Teamspeak, wir wissen um die Stärken und Schwächen der ein oder anderen Leute und können uns somit aufeinander einstellen. Wir packen dann auch die KI-Fahrzeuge dazu, das heißt, da gibt es nochmal einen großen Random-Faktor, der dann wieder dabei kommt und das Ganze unsauber macht. Aber zumindest wissen wir, mit wem wir es zu tun haben und ähnlich auch, ich veranstalte fast wöchentlich Community-Rennen, die ich dann über meine Homepage quasi organisiere und live streame und so. Und da wissen halt auch die Leute, die mitfahren, müssen nicht die schnellsten sein, aber Hauptsache, die sind einigermaßen sicher und verhalten sich fair, sodass wir allen 20, 30, 40, wie auch immer, vielen Leuten gerade mitfahren, ein gutes Rennen ermöglichen können. So, und das ist halt viel wert für ein Multiplayer-Rennspiel, wenn es nicht gerade Wreckfest ist oder Demolition Derby, weil dann ist eh egal, dann einfach drauf, ne? Aber das hat in einem F1-Titel halt leider keinen Platz, ja.
Ja, da liegt der Fokus dann natürlich auf anderen Sachen. Dieses Strafensystem, also mit den Xen, das gibt es in dem Spiel auch bei F1 2018. Ich habe das Gefühl, es funktioniert nicht so gut, Weil als Beispiel, ich bin in Singapur gefahren und das war dann irgendwie so ein Dreierduell, sage ich mal. Ich war dann so eher in der Mitte und der hinter mir gefahren ist, ist mir reingefahren, ja. Oder gar nicht, er hat mich kaum berührt und sowas und ich war aber mit dem anderen im Duell und dann habe ich da auch eine Strafe bekommen oder als ich, habe ich mich ja auch schon gefragt, also da war überhaupt gar nichts eigentlich oder auch bin in Österreich gefahren und in dieser Doppellinks dreht sich irgendwie vor mir irgendwie einer weg und ich weiche natürlich dann aus, weil rechts so über den Curb und sowas kriege ich auch irgendwie eine Strafe für und dann habe ich mich auch gefragt, was das soll, weil was soll ich denn machen, soll ich eben reinfahren wollen, also wollen die das dann haben und es hat dann auch nicht direkte Auswirkungen. Also ich weiß gar nicht genau, wie viele Strikes man kriegen kann. Du kriegst auch nicht für alles einen Strike, sondern manchmal nur eine Verwarnung. Also es ist sehr undurchsichtig, selbst in dem Ranglisten-Modus, dass ich dann nicht weiß, wie das funktionieren soll. Und das machen andere Spiele, glaube ich, tatsächlich besser. Es fühlt sich so ein bisschen an wie das Call of Duty der Rennspiele, nur dass Call of Duty den besseren Multiplayer hat und die Spielfindung auch wesentlich besser ist.
Aber man schießt genauso viele Leute ab. Ne?
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber da hast du ja auch nur 3 Strikes, sage ich mal. Aber die Spielfindung ist bei Call of Duty wesentlich schneller, sage ich mal. Also es dauert schon so an die 2 bis 3 Minuten, bis man dann in dem entsprechenden Spielen ist. Bei F1 2018, wenn man dann nur schnell spielen mal will, so wie das wahrscheinlich der Casual-Spieler eher machen möchte, ist es vielleicht nicht so schlau. Ja. Du wirst dann auch in Sessions reingeworfen, die schon laufen, dann musst du dir erstmal das Rennen angucken, damit du dann beim nächsten Mal mitmachen kannst. Also das ist schon nicht so schlau und nicht so gut gemacht. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen sehr viel mehr rausholen. Obwohl es ja jetzt die E-Sports-Liga gibt, über die da aber kein Wort verloren wird in dem Spiel. Also, das macht man bei anderen Spielen besser. Du hast iRings zum Beispiel erwähnt, da gibt es aber auch wirklich Events, ne?
Ja, da gibt es durchgeplante
24-Stunden-Rennen und sowas.
Zum einen zum anderen aber auch geplante wöchentliche Rennserien, genau, wo täglich andere Rennen stattfinden und ich glaube 20, 30 verschiedene Klassen gleichzeitig, die dann auf verschiedenen Strecken in verschiedenen Rennserien fahren und eben große Events öffentlich organisiert oder offiziell organisiert, 24 Stunden Le Mans, 24 Stunden Nordschleife und hast du nicht gesehen. Also ja, genau.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss! Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Da muss man ja sagen, das läuft ja dann in verschiedenen Klassen ab, ne? Also je nach deinem Level.
Ja, genau. Man kann sich da quasi hocharbeiten oder muss sich hocharbeiten, bevor du ein GT3-Rennen bestreiten willst oder eine ganze Saison, musst du erstmal ein gewisses Rating haben und auch eine gewisse Sicherheitsnote sozusagen, eine Sicherheitsstufe, die eben zeigt, dass du kein Vollidiot bist, der alle weghaut, sondern eben einigermaßen kompetitiv bist und nicht so viele Incidents pro Rennen hast.
Ja. Was reizt einen, so ein 24-Stunden-Rennen zu fahren am Computer? Das frage ich mich halt.
Wir haben es gemacht vor ein paar Monaten und nächsten Monat steht das nächste an. Ich glaube, im Mai war das. 24 Stunden Nordschleife sind wir gefahren. Ja. Und letztes Jahr auch schon mal. Einmal jetzt mit einem BMW M235i und einmal mit einem... Genau, wir sind einmal Nordschleife 24 Stunden gefahren und einmal 24 Stunden Le Mans mit einem Porsche 911 RSR. Beides mit 4-5 Mann starken Teams sozusagen. Und was da eigentlich der Reiz dran ist, ja, ist ein bisschen schwer zu sagen. Während man es macht, verflucht man es auch oft, weil man müde ist und weil es anstrengend ist, weil man abgeschossen wird und dann kostet einem wieder Zeit und man kann nichts dagegen machen, weil die anderen einfach nur scheiße sind, wie das dann einer in so einer Situation ist. Wenn das aber vorbei ist, ist das ein mega geiles Gefühl, einfach diese Leistung geschafft zu haben, wirklich 24 Stunden am Stück ein digitales Auto um die Strecke gefahren zu haben und das Ganze in einer Teamleistung mit 4 bis 5 Mann, die sich in Nacht um die Ohren schlagen. Und auch toll ist die Vorbereitung. Ein Fahrzeug zusammenfinden, ein gemeinsames Setup finden, was ungefähr passt, damit man nicht so viel verändern muss. Die Stintlänge ermitteln durch die Analyse verschiedener Fahrweisen. Ich bin tendenziell zum Beispiel eher jemand, der Bleifuß hat und irgendwie mehr Sprit verbraucht als meine ganzen Teamkollegen. Und da dann so ein bisschen diese Vorbereitung zu treffen und sich zu vergleichen mit anderen Teams, zu messen und im Endeffekt auch mit 50, 60 Fahrzeugen gleichzeitig auf einer Strecke zu sein, das sind schon so die Vorteile, die das bietet, meiner Meinung nach.
Ja, da machen ja auch sehr viele mit, ne? Also ja. Das 50, 60 Fahrzeuge, das ist schon krass. Und da ist natürlich, vielleicht sollte man da so ein bisschen bei F1 so ein bisschen ansetzen. Natürlich kannst du keine 24-Stunden-Rennen und sowas machen, aber du kannst natürlich vielleicht dann Teams bilden und sowas. Also ich glaube, der Online-Faktor wird bei den Spielen noch viel wichtiger werden in Zukunft, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das denke ich auch. Sowohl der E-Sports-Gedanke als aber eben auch dieser Event-Gedanke, dass man sich wirklich zusammenfindet mit ein paar Mann, vielleicht ein Team bildet oder vielleicht so ein Rennteam, wo jeder ein Fahrzeug bewegt und dann zusammen eine Serie bestreitet. Das hat Project Cars 2 ja auch, glaube ich, schon versucht. Da gibt es so eine Art Championship-Modus für den Multiplayer. Mhm.
Ich glaube, ja.
Habe ich aber selber auch gar nicht so ausprobiert, weil wir haben auch versucht, für Project Cars 2 Community-Rennen zu machen und die zu organisieren, dass es alles bugfrei klappt und so. Das war immer schon sehr aufwendig und da sehen wir auch eigentlich genug andere Alternativen bisher. Wir haben es aber auch schon lange nicht mehr probiert, also vielleicht tue ich Project Cars 2 da gerade unrecht und die haben es gepatcht, keine Ahnung. Ja, was ich noch sagen wollte, es ist, glaube ich, nicht immer alles so leicht. Sowohl eine gute Simulation zu produzieren, ist, glaube ich, nicht so leicht. Deswegen ja. Kann ich schon verstehen, wenn Codemasters da sagt, nee, wir wollen den Schritt eher nicht gehen, um da eine 100%ige Hardcore-Sim draus zu machen aus unserem Franchise, weil wir eben jedes Jahr abliefern müssen und lieber...
Ja, das wäre auch der falsche Weg, weil du natürlich dann die Casual Gamer dann verlierst.
Also ja, glaube ich aber nicht mal. Also das kannst du mit Pfeifen schon so einfach gestalten, dass da man mit der Tastatur oder mit der Maus oder mit dem Controller auch irgendwie zocken hat. Meiner Meinung nach. Das hat GTA 2 ja zum Beispiel auch gezeigt, die ja wirklich sehr gute Pfeifen hatten, die das Spiel dann ja fast zu Need for Speed gemacht haben sozusagen. aber ich glaube, selbst wenn du die Motivation hast und das machen möchtest, es ist nicht so leicht. Es zeigen ja auch die verschiedenen Simulationen, die wir jetzt haben, die fahren sich alle schon irgendwo ein bisschen unterschiedlich. Du kannst auf der gleichen Laserscan-Strecke unterwegs sein, fährst ein Lamborghini Huracan GT3, der fühlt sich hier in diesem Spiel mal so an in der Situation, dann mal so und im anderen Spiel wieder ein bisschen anders und da vielleicht ein bisschen mehr übersteuern, da musst du das Setup anpassen, um da möglichst viele Gemeinsamkeiten zu finden und so weiter und so fort. Aber im Prinzip fühlen sich alle schon so ein bisschen eigen und anders an und das zeigt ja eigentlich, dass es schon mal keine eierlegende Wollmilchsau gibt, die die Realität komplett nachbildet und am perfekt nachempfindet, weil es gibt bei jeder Simulation 100 Leute, die immer was zu meckern haben und das wird es auch immer geben. Simracer sind nie zufrieden, hat man so das Gefühl. Und ich glaube, ähnlich verhält es sich auch mit einem guten Strafensystem und mit einem guten Penalty-System und auch mit einem guten Rating-System, was vielleicht mit Belohnungen arbeitet und dir positives Feedback gibt, um dein Fahren zu verbessern und so weiter. Ich glaube, da muss sehr viel Gedankenschmalz und kluges Design reinfließen, damit du da was Gutes, Funktionierendes hinstellen kannst. Und dazu geht die Sport natürlich, riesiges Entwicklerteam im Hintergrund und ich weiß nicht, wie groß ist das F1-Entwicklerteam von Codemasters, kann ich nicht einschätzen. Ich weiß bloß, die ganzen Sims sind so bei 20, 30, 40 Mann. Bis auf vielleicht Project Cars 2, was da auch so ein bisschen größer ist und eben die Dirt Rider auch durch Codemasters unterstützt. Aber das sind ja keine super mega AAA-Entwickler-Studios, die sich dann nur auf F1 2018 konzentrieren. Ne? Deswegen ist immer so ein bisschen, man kann es schon irgendwo verstehen, aber es wäre natürlich geil, wenn alles perfekt wäre.
Es wäre natürlich interessant, ein unabhängiges Formel-1-Spiel zu haben, was also nicht das von Codemasters, sondern vielleicht von einem kleinen Entwickler, was da in die Richtung geht. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Codemasters macht da ja auch gute Arbeit, das muss man auch sagen. Also du musst natürlich den Spagat finden zwischen beiden und sie machen wenigstens online was. Also es gibt ja auch Rangliste, also du kannst dich hochleveln, auch so wie bei Call of Duty. Du hast auch, natürlich kannst verschiedene, also wenn du eine Pole Position hast, kriegst du extra Punkte und so weiter. Wobei, ich hatte eine Pole Position, dann wurde das nicht angezeigt. Vielleicht war das auch ein Fehler. Ich weiß es nicht. Ich werde es noch ein bisschen mehr ausprobieren. Was mich so ein bisschen ärgert, dass vielleicht noch als Abschluss von der Online-Geschichte ist, dass du die Setups nicht wirklich einstellen kannst, weil du nur 30 Sekunden Zeit hast. Mhm. Das heißt, du musst die eigentlich vorher einstellen und abspeichern und dann laden. Das könnte man vielleicht noch verbessern, dass man die Zeit, die man so in der Lobby verbringt oder bei den Rennwochenenden so ein bisschen verbessert. Weil das ist ja natürlich ein großer Aspekt bei euch zum Beispiel, wenn ihr Simracing macht, dann kann man sich da auch schon stundenlang in der Setup-Arbeit verlieren. Ja. Und bei F1 ist es halt, ja, kannst du auch einfach dann die vorgegebenen Setups auswählen, es funktioniert auch, aber ist es, glaube ich, nicht unbedingt sinnvoll.
Also ich höre auf jeden Fall schon mal, dass man viele Probleme, die so ein öffentlicher Multiplayer von F1 2018 auch wahrscheinlich schon bei 2017 hatte und hat, dass man die umgehen kann, wenn man eine Art Community beitritt, irgendwie einer Liga joint oder sich irgendwie halt 5-6 Kumpels schon, zusammensucht ne? und da irgendwie guckt, dass man auf einen Nenner kommt. Ich verstehe, das ist super schwierig. Ich kann das jetzt bei mir so einrichten, weil das ist halt mein Hobby und mit YouTube kombiniert, kannst du dann einen Tag finden und da finden sich dann die anderen Leute und dann passt das schon. Aber ich kann halt verstehen, wenn man wirklich mal irgendwie eine Woche nur eine Stunde Zeit hat oder vielleicht mal alle 3 Tage eine halbe Stunde, da hast du natürlich keine Zeit, dich irgendwie in einer Community zu organisieren oder mit Glück hast du einen Kumpel online, aber dann bist du trotzdem auf öffentliche Server angewiesen. Und ich denke, den Struggle habe ich noch so gar nicht gemerkt, weil ich eben oft auf die Community einfach zurückgreife und dann hast du eine Truppe, die eben sauber mit dir Rennen fahren kann. So, und dann kannst du ja eben auch zum Beispiel die Qualifikation in Ruhe fahren oder vorher ein Training und kannst da das Setup einstellen, so wie du möchtest und das Ganze ausprobieren. Oder dir vorher schon im Zeitfahren ein Setup zurechtlegen, um das dann nachher, wenn die Multiplayer-Session dann losgeht, zu laden und so weiter. Aber ja, für so Casual-Zocker kann ich mir das schon sehr schwierig vorstellen, ja.
Ja, wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause und dann reden wir nochmal über den Karrieremodus und auch so ein bisschen, was du, Duki, sonst so machst bei YouTube. Also bleib dran. So, auch nochmal läuft weiter. Es geht weiter in 3, 2, 1. Da sind wir wieder bei Start & Grid, dem Formel 1 Magazin, unterstützt von motorsporttotal.com und formel1.de auf meinsportradio.de. Ich liebe es immer, diesen Satz zu sagen, weil der unendlich lang ist, aber heute haben wir ein Special, daher lohnt sich das besonders. Duki ist immer noch da, wir reden über F1 2018, das Videospiel. Wir haben gerade schon mal sehr lange über Online gesprochen und jetzt wollen wir natürlich zum Herzstück des Spiels kommen, dem Zeitfahren. Nein, kleiner Spaß. Und den Events auch nicht, die ich noch gar nicht gespielt habe tatsächlich. Aber die gibt's ja auch, das müssen wir auch kurz erwähnen. Das ist eigentlich auch eine spannende Sache. Nutze ich eher nicht. Ich spiele den Karrieremodus tatsächlich. Der ist auch wieder auf einem sehr guten Niveau, allerdings mit eher weniger Änderungen. Hast du den auch gespielt?
Den habe ich nicht so wirklich gespielt. Ich glaube, ich habe 2 Rennen bisher gemacht, 200% Rennen und ich glaube, ähnlich viel auch im 2017er Karrieremodus. Deswegen da die Unterschiede kann ich nicht so ganz selber festmachen, aber was ich so von Kollegen gehört habe, ist doch, dass es da ja mit kleinen Schritten, aber doch schon in eine gute Richtung der Weiterentwicklung geht. Ich glaube, der Tech Tree zum Beispiel ist jetzt ein bisschen aufwendiger und auch unterschiedlich individuell für die einzelnen Teams und Fahrzeuge. Mhm. Oder auch dieses Interview-Feedback gab es ja, glaube ich, auch nicht bei F1 2017, wo du selber entscheiden kannst, in welche Richtung geht meine Personalität, mein Charakter sozusagen. Aber ich weiß nicht, so viele Änderungen gibt es da, glaube ich, wirklich gar nicht. Ne? Keine großen, gravierenden.
Nee, es ist eigentlich grundsätzlich der gleiche geblieben wie 2017. Klar, diese Weiterentwicklung, diese Upgrades und sowas, die sind nochmal ein bisschen mehr geworden. Das spielt halt so ein bisschen mit rein, dass du da auch gucken musst, was entwickelst du weiter, was nicht. Also das hat man noch ein bisschen mehr ausgebaut. Es gibt Verhandlungen in der Saison, die ich nicht hundertprozentig verstanden habe, aber die gibt es auf jeden Fall. Da kannst du mit dem Team dann Verträge aushandeln, sodass die schneller entwickeln zum Beispiel oder dir eine gewisse Startposition garantieren. Du kannst aber auch mit anderen Teams verhandeln während der Saison. Dann kannst du zum Beispiel, also ich fahre jetzt gerade bei Toro Rosso, könnte ich zum Beispiel zu Force India gehen oder zu Haas. Da ist es natürlich aber so, dass die ganz anders entwickeln. Das heißt, vielleicht ist es für mich auch ein Rückschritt etc. Und das ist schon ganz interessant. Man kann sich da schon sehr reinfuchsen, also das macht man schon sehr gut. So die großen Neuerungen gibt es, wie gesagt, nicht. Man hat weiterhin die Trainingsprogramme, die halt eher Arbeit sind als Vergnügen, die natürlich aber wichtig für die Ressourcenpunkte sind, damit man die Autos entwickeln kann. Und die natürlich für den Casual Gamer an sich gut sind, weil du musst, wenn du das erste Mal spielst, musst du natürlich die Strecke lernen, musst du gucken, wie gehst du mit den Reifen um und so weiter. Für jetzt Leute wie mich oder dich ist es, glaube ich, eher nicht so spannend, weil man das alles kennt und man möchte sich vielleicht eher dann auf Setup konzentrieren oder vielleicht möchte man die Trainings auch überspringen, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du ein Setup gefunden hast, kannst du eigentlich auch gleich ins Qualifying gehen und das Rennen fahren dann danach. Aber du kannst es dir natürlich hinbauen, wie du möchtest. Du fährst ja zum Beispiel ein 100% Rennen. Und je länger die Rennen sind, desto interessanter sind sie natürlich auch, desto mehr Simulation ist es auch. Also insgesamt würde ich den Karrieremodus schon als gut bezeichnen, allerdings sollte man sich vielleicht überlegen, in welche Richtung geht man? Denn es ist weiterhin so, du wählst einfach am Anfang der Saison ein Team aus. So, und da bist du dann. Und du kannst aber auch Mercedes zum Beispiel auswählen. Gut, wenn einige sagen, gut, bei FIFA kann ich auch Bayern auswählen oder Juventus oder was weiß ich was. Das ist natürlich schon richtig, aber irgendwie, wenn du Karriere in der Formel 1 machst, fängst du nicht unbedingt bei Mercedes an. Oder
ja gut, aber wenn du eines Morgens aufwachst und du fühlst dich wie Lewis Hamilton, dann...
Ja, ne? Dann fährt man natürlich bei Mercedes. Das ist klar. Bei, ich glaube, es war F1 2004 oder 2005. Vielleicht auch bei beiden. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war. Da hat man das sehr gut gemacht. Da gab es nämlich am Anfang der Saison, also bevor du überhaupt, also am Anfang des Karrierenmodus, gab es Testfahrten. Mhm. Und dann hast du die Testfahrten gemacht und je nachdem, wie gut du warst, wurden dir andere Teams vorgeschlagen.
Das finde ich super.
Das heißt, wenn du sehr gut warst, konnte es auch sein, dass du bei einem höheren Team anfangen kannst, weil du dich in den Testfahrten gut bewiesen hast und da gab es auch in der Saison noch Testfahrten und so weiter. Das hat sich dann halt wirklich wie eine Karriere angefühlt, sodass du dir das erarbeitest irgendwie. Und natürlich hast du irgendwie trotzdem dann bei Minardi oder sowas angefangen, damals gab es die halt noch, weil du natürlich vielleicht nicht so gut warst. Aber das ist halt wirklich was interessant ist, wo du auch Bock hast, dich zu verbessern. Hier ist es eigentlich eher so, du fährst halt so die Rennen ab und versuchst halt dann irgendwie wann Weltmeister zu werden. Da kannst du dir natürlich aber den Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich glaube, für erfahrene Spieler ist es vielleicht nicht so spannend, weil natürlich du das Spiel in gewisser Weise beherrschst. Also ich habe jetzt mit meinem Russo schon 3 Podestplätze rausgefahren und war immer in den Punkten. Einfach weil ich natürlich zum Beispiel auch den Schwierigkeitsgrad nicht auf 100 oder 100, was ist das meiste, 5 glaube ich, setzen kann, weil das mit, da sind wir wieder bei dem Controller, das dann einfach nicht geht. Hm. Ja? Dann fährst bis zu 5 Sekunden langsamer oder sowas. Und da kommt natürlich das Lenkrad so rein. Für den Gelegenheitsspieler ist es wahrscheinlich eine Herausforderung und ist es wahrscheinlich wirklich motivierend. Ich glaube, für den Hardcore-Spieler nicht unbedingt so. Oder ist es bei dir anders?
Also bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil ich ja, wie gesagt, Einstieg F1 2016 und ich habe mit echter Formel 1 eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ich weiß nicht, hätte ich das nicht sagen dürfen hier. Es tut mir leid, liebe Zuhörer.
Doch, das darfst du natürlich sagen. Du musst aber damit rechnen, dass die Fans, das ja. Ist so ein Running Gag bei uns, dich nicht als Hardcore-Fan bezeichnen. Also ich bin auch nicht Hardcore-Fan.
Bitte gerne, bitte. Softcore-Fan vom Feinsten.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Ja, weil, das ist damals entstanden, weil ich beim Grand Prix von Schieder bin ich nicht morgens um 7 aufgestanden, um mir das anzugucken, sondern hab nur die zweite Hälfte gesehen und deswegen bin ich nicht Hardcore-Fan und dann bist du natürlich erst recht nicht Hardcore-Fan.
Nee, dann lebe ich im Vergleich zu dir auf dem Mond. Also so viel gucke ich auf. Ich gucke mir die Highlights von den Grand Prix an, das war's ja eigentlich auch. Worauf wollte ich denn hinaus? Worum haben wir gerade gesprochen?
Wir haben über den Karrieremodus haben wir gesprochen, ob das motivierend ist für dich.
Ach so, genau, ja. Da wollte ich nämlich sagen, dass ich aufgrund dessen die Strecken gar nicht so gut kenne. Ich kenne die gängigen, Monza, Spa und Hockenheim jetzt natürlich auch. Und auch diverse andere Strecken, die vielleicht in anderen Simulationen auch schon stattgefunden haben. Aber ich sag mal, der Hälfte des Streckenkaders ist mir gar nicht bekannt. Und so ein Baku oder so hast du auf anderen Simulationsplattformen gar nicht, außer mal eine ganz schlechte Portierung von der geklauten Version von Codemasters, die ganz schlecht läuft und die willst du dir schon gar nicht angucken und so. Deswegen habe ich gerne mal Probleme mit den Jungs mitzuhalten, die natürlich schon seit 3-4 Titeln die Strecken teilweise schon in- und auswendig kennen und ich komme da gerade so ein bisschen neu rein. Und dann sind natürlich auch noch die Unterschiede, Red Bull Ring zum Beispiel. Kennst du Laser gescannt und dann fährst du den ersten Mal in F1 2018, wie genau auch immer der dann da sein mag und dann denkst du auch schon, ja gut, ist doch schon ein bisschen anders. Deswegen, ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen Und ich glaube auch, dass die Jungs schon mehr Erfahrung mit dem Fahrgefühl haben als ich. Innerhalb meiner Megacorp spielt da auch so ein bisschen rein, dass ich nicht ganz so gut bin, nicht ganz so damit zurechtkomme. Deswegen, nur weil man vielleicht so einen simulationslastigen Hintergrund hat, heißt es nicht, dass man damit dann unbedingt schneller oder besser zurechtkommt. Ich glaube, so eine 110er KI ist ja die maximale jetzt, da komme ich auch nicht gegen an. Ich bin so bei 90 oder so, 95.
Ja, ich bin bei 94, ab 95, ja, also 94 ist noch Legende, 95 ist Experte, 95 ist aber schon zu schnell. Also,
ja, das guck mal, dann können wir mal ein Rennen machen, Controller gegen Lenkrad. Ja,
das wäre, glaube ich, meine Idee. Mal gucken, ob ich besser bin. Weil ich spiele das Spiel natürlich schon auch ein paar Jahre. Das wäre natürlich ganz spannend. Kevin zum Beispiel, der heute nicht da ist, der spielt, glaube ich, auf 60, weil der einfach so schlecht ist, dass er das nicht. Der spielt halt, das ist halt auch typischer Gelegenheitsspieler. Aber dann bist du natürlich eigentlich das richtige Publikum für den Karrieremodus, weil ich sage, ja, okay, ist für mich ein bisschen langweilig, macht natürlich trotzdem Spaß, weil du kannst natürlich was erreichen und sowas. Und es ist auch ein guter Zeitvertreib, aber es ist natürlich auch ein hohes Zeitinvestment. Mhm. Also ich fahre nur auf 25% die Rennen, bin aber trotzdem da schon eine Stunde oder anderthalb Stunden zugange. Einfach mit den ganzen Trainings und Trainingsprogrammen und Qualifying und was weiß ich was. Kannst es dir natürlich auch runterbrechen und nur ein Blitzqualifying machen und nur irgendwie die Trainings irgendwie ganz kurz oder sowas. Aber wenn du natürlich auf 100% fährst du natürlich die Trainings und die das Qualifying auch auf 100%, ne?
Oder? Ja, genau, richtig. Ja. Ich glaube, du kannst zwischen den einzelnen Rennen innerhalb einer Karriere kannst du die Stärke nochmal einstellen quasi. Aber sobald du die einmal gewählt hast fürs Rennen, musst du auch damit umgehen. Und deswegen habe ich auch immer ein paar kleine Probleme damit, weil ich ordne mich häufig von der Geschwindigkeit so ein, dass ich Siebter bin, beispielsweise. Dann wird der Abstand nach vorne größer, weil ich nicht schnell genug bin. Der Abstand nach hinten wird aber auch größer, weil ich schneller bin als die hinter mir. So, und schon hast du nach einer halben Stunde direkt schon 10 Sekunden nach vorne, 10 Sekunden nach hinten Abstand und fährst quasi alleine auf der Strecke. Das ist beim Multiplayer teilweise auch der Fall. Allerdings machen da die Menschen halt so ein bisschen unkonstantere oder machen da halt mehr Fehler, sind deswegen unkonstanter. Hier mal langsamer, hier mal schneller. Das heißt, es holt wahrscheinlich einer auf oder du holst wem auf, der gerade einen Fehler gemacht hat und somit ist schon da mal ein bisschen mehr Spannung drin. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass die KI-Rennen, die ich gemacht habe, trotzdem ganz gut funktioniert haben und die KI doch recht kompetenter unterwegs gewesen ist. Da habe ich schon so manche andere Spiele gezockt, wo die KI stumpf nicht reingefahren ist oder einfach die Tür zugemacht hat, obwohl du da bist. Passiert hier und da in F1 17, F1 18 auch nochmal. Aber das ist schon eine recht kompetente Sache, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Also die KI ist schon ziemlich gut. Die versucht auch, dich zu überholen. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich sehr gut finde, ist, dass du theoretisch, wenn die KI dich überholt, dass du sie auch wieder überholen kannst. Das war in vergangenen Spielen nicht immer so. Da war es häufig so, wenn die KI einmal vorbei ist, bist du da auch nicht mehr rangekommen. Und das ist natürlich extrem demotivierend irgendwie. Und du kannst auch aufholen. Also das funktioniert wirklich schon sehr gut. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, bei mir ist es auf jeden Fall so, in den Trainingssessions und Qualifyings bin ich immer sehr gut. Also ich qualifiziere mich dann zum Beispiel auf 5 oder 6. In den Rennen ist es aber so, dass sich hinter mir immer so ein Zug bildet, ja, weil die vorne wegfahren und die hinten dann an mir dran kleben. Das ist nicht so ganz ausgewogen, weil theoretisch müsste es ja in gewisser Weise so sein, dass ich an die auch rankomme und dass sich gewisse Zeitabstände auch einfach bilden. Und das ist irgendwie nicht immer so und das ist extrem schade irgendwie. Eigentlich verbringe ich denn die meiste Zeit des Rennens damit, irgendwie nach hinten auf der Geraden zu verteidigen und dann ein bisschen später zu bremsen und das ist dann eigentlich so das ganze Rennen. Und das spiegelt das dann, was in den Trainings passiert und in gewisser Weise die Realität auch nicht so ganz wieder. Du hast eben gesagt, bei dir ist es eher so fest eher alleine.
Ich weiß nicht, ob wir da unterschiedliche Fahrertypen sind, aber mir ist es lustigerweise eher umgekehrt. Ich bin im Training, im Quali eher so 10-20% unter meiner Möglichkeiten und im Rennen, der Running Gag bei uns auf dem Kanal oder bei mir auf dem Kanal ist ein bisschen, ich bin eine Turniermannschaft, wie man es ja auch gerne über die deutsche Nationalmannschaft sagt. Das heißt, Training, Quali, gut, aber im Rennen geht es dann ab. Ne? Zumindest im Multiplayer-Rennen. Also gegen die KI kommt es wirklich häufig mal vor, dass ich in diesem nicht Sweet Spot quasi bin, dass ich weder schneller oder schnell genug bin, um vorne aufzuschließen, noch irgendwie zu langsam bin, damit die von hinten kommen. Aber im Multiplayer bin ich eigentlich schon eher so derjenige, der schneller ist, wenn er jagt und wenn er sehen kann, wie der andere die Linie fährt und du bist ein paar Meter dahinter oder auch 50 Meter und du merkst, ah, hier in der Kurve habe ich ein paar Tausendstel, paar Zehntel rausgeholt und du kommst immer so ein bisschen näher dran. Wenn man dann einmal vorbei ist, muss man natürlich mit dem Druck klarkommen, dass der andere jetzt eben der Verfolger ist. Da verliert es mich dann gerne mal noch so ein bisschen, aber das wird auch immer besser, je nachdem, wie häufig man da Multiplayer fährt und welche Klasse und so. Da gibt es schon diverse Kategorien, die sich da besser zum Training eignen. Aber ja, also ich finde es ist super schwierig, eine gute KI hinzukriegen, deswegen gibt es da eigentlich von F1 wenig zu meckern. Ich glaube, bei F1 2017 ging es mehr so in die Richtung, dass die etwas zu langsam waren und du zu leicht überholen konntest. Und jetzt ist so ein bisschen, wie ich tendenziell schon mitgekriegt habe, eher, dass die vielleicht etwas zu aggressiv sind und manchmal zu forsch an manche Kurven rangehen, wo man eigentlich in echt auch gar nicht überholen würde, da gar nicht neben sein wollen würde oder zu zweit da durch kann.
Das ist richtig.
Da geht es darum, das auszutarieren. Aber ich glaube, das hängt auch wirklich vom Fahrer ab. Wie aggressiv, wie defensiv ist man selber, ne? Und je nachdem funktioniert dann auch die KI gut oder schlecht.
Ja, also definitiv. Also die KI ist schon wirklich ziemlich gut, auch für ein Rennspiel generell. Also wenn man das gerade vergleicht mit früher, dann ist es schon wesentlich besser und es fühlt sich halt auch so an, als würden die da wirklich fahren, als wenn das jetzt nicht, ne, als wenn da tatsächlich Menschen drin sitzen. Der Sprung natürlich zu online ist irgendwie sehr groß, also es ist komplett was anderes. Da ist die KI, finde ich, in anderen Spielen teilweise noch schlechter. Mhm. Also Project Cars 2 zum Beispiel ist so ein Beispiel, wo die KI meiner Meinung nach nicht so gelungen ist. Also das macht man in F1 2018 schon wirklich sehr, sehr gut. Also insgesamt würde ich auch sagen, dass es ein gutes Spiel ist. Ich weiß nicht, ob ich es für den Vollpreis kaufen würde. Mhm. Oder ob ich ein bisschen warten würde. Aber es kommt immer darauf an, was man von dem Spiel erwartet natürlich. Die großen Neuerungen sind es jetzt nicht. Vielleicht kommen die nächstes Jahr. Aber man kann mit dem Kauf auch nichts falsch machen, wenn man generell interessiert ist an der Formel 1, an den Formel 1 Spielen, weil es macht doch einfach Spaß. Und das ist, glaube ich, das, was ein Spiel machen sollte. Es sollte Spaß machen in erster Linie. Das ist auf jeden Fall der Fall in allen Modi. Es sieht auch wahnsinnig gut aus. Ja. Also das muss man auch sagen. Es ist wirklich, das ist wirklich nochmal ein großer Sprung zum letzten Jahr. Was mir auch positiv aufgefallen ist, ist der Sound. Ja?
Ja.
Der Sound von der aus wirklich gut. Also es wird ja häufig über den Sound der aktuellen Formel 1 gemeckert. Hier ist der wirklich sehr gelungen, also sehr atmosphärisch. Bisschen schade finde ich, dass man die Siegeranimation, dass die immer noch die 3 Jahre alten Siegeranimationen sind und immer ist auch nur eine einzige gibt, genauso wie bei den Trainings und sowas. Aber atmosphärisch ist es schon sehr gut. Man hat auch die offiziellen Grafiken dann drin, zumindest wenn die Trainingssessions anfangen und sowas, im Spiel leider immer noch nicht, was ich immer noch nicht verstehe, aber das wird seine Gründe haben. Wie ist dein Gesamteindruck vom Spiel?
Vielleicht aus der Perspektive des Nicht-Formel-1-Fans interessant, trotzdem kaufbar, denn es ist nicht nur ein gutes Formel-1-Spiel, sondern ein gutes Rennspiel, meiner Meinung nach, und ein solides Gesamtprodukt. Vielleicht sollten sich Leute, die F1 2017 haben und damit nicht ganz so zufrieden sind, weil es nicht ganz so die gepackt hat, die sollten sich vielleicht schon überlegen, ob sie bei F1 2018 zuschlagen oder sich vielleicht doch die ein oder andere Review durchlesen oder sich den ein oder anderen Podcast dazu anhören oder vielleicht mal 2 Stunden Probe zocken auf Steam oder so. Aber mich als Rennspiel-Fan begeistert das Ganze schon echt sehr. Und das, obwohl ich kein F1-Fan bin. Deswegen finde ich es gerade schade, weil mein Rig ist kaputt. Mein Sitz und meine Lenkradaufnahme, die sind hier gerade so ein bisschen im Umbauen. Deswegen kann ich die ganze Zeit nicht fahren. Und das schon seit längerer Zeit. Deswegen habe ich auch noch so wenig Stunden bei F1 2018 drin, obwohl das schon länger draußen ist. Aber ich merke, dass ich Bock drauf habe, das weiterzuzocken. Und ja, das habe ich eigentlich nur bei Spielen, die mir wirklich gefallen. Also aus verschiedenen Perspektiven würde ich eine Kaufempfehlung geben. Ein bisschen zweifeln kann man, wenn man vielleicht mit F1 2017 nicht ganz so zufrieden war. Da kommt es auf die Punkte an, weil eben viel verbessert wurde jetzt bei F1 2018. Wenn die Punkte dabei sind, dann kann man sich das auf jeden Fall mal mehr überlegen, würde ich sagen. Aber prinzipiell immer so den Daumen bei 75% nach oben. 80, keine Ahnung.
Ja, ich würde auch so sagen, um die 80 will ich auch schon geben, definitiv. Also man kann nichts falsch machen, wenn man den Vorgänger hat, muss man sich das wie gesagt überlegen. Aber probiert es einfach aus. Also checkt das vielleicht mal, wenn es jemand hat, der habt, den ihr kennt oder spielt es irgendwie Probe oder sowas. Oder falls ihr eine Videothek habt, leitet das aus der Videothek.
Gibt's sowas noch?
Ich weiß es nicht.
Weiß man noch, wie die Gebäude aussehen heutzutage?
Mann. Ja, ich weiß es auch nicht genau, aber vielleicht, ja. Lass uns vielleicht nochmal kurz zum Abschluss über dich
sprechen. Soll ich vielleicht nochmal eben, ein Kritikpunkt fällt mir nämlich noch ein. Wer viel Wert auf den Multiplayer legt und auf saubere Multiplayer-Rennen im Sinne von technisch sauber, dass die Fahrzeuge nicht springen und so weiter und dass das stabil läuft, dass die Leute nicht rausfliegen aus der Lobby, der sollte vielleicht noch ein, zwei Updates abwarten, denn zum jetzigen Zeitpunkt, wir nehmen das hier gerade Ende September auf, läuft das noch nicht ganz so gut. Also da haben meine Jungs schon das ein oder andere Proberennen gemacht und da gab es diverse Probleme, Unsynchronitäten, Ungereimtheiten, die da einem schon den Spaß nehmen könnten. Also nur, damit wir das nicht unter den Teppich kehren, das sollte vielleicht nochmal gesagt werden.
Das ist ja bei vielen Spielen so. Also
ja, war ja auch beim 17er Teil und beim Vorgänger so und wurde dann ein bisschen verbessert, aber auch da gibt es Probleme mit dem Safety Car und die ganze Chose. Ja.
Safety Car hatte ich noch gar nicht, muss ich sagen. Also kann ich noch nicht beurteilen, genauso wie VSC. Aber nochmal, du hast gerade gesagt, du bist keine Formel 1-Fan. Bist du denn generell Rennsport-Fan oder spielst du nur Rennsimulationen?
Eigentlich spiele ich mehr Rennsimulationen.
Das ist interessant.
Ja, deswegen bin ich auch oft kein Maßstab, eigentlich kein normaler Maßstab in Anführungszeichen, weil meine Herangehensweise da so ein bisschen außergewöhnlich ist. Ich habe halt früher viel Autoquartett, ne, und immer mit Opa an der Straße Autos gucken und ich war immer so autobegeistert, aber auch nie technikbegeistert und auch nie der Schrauber bei solchen Sachen. Ich war immer nur, weiß ich nicht, sieht geil aus, ich mag es, wenn Autos schön driften und deswegen bin ich auch so ein Assetto Corsa-Fan, weil da schön gemachte Straßenfahrzeuge zu fahren sind. Das ist so ein bisschen Gran Turismo, 2, 3, 4, früher so viel gezockt mit meinem Cousin auch immer. Und richtige nostalgische Gefühle. Und das aber schön simuliert, in einer guten Simulation umgesetzt mit authentischem Fahrgefühl, wo du dann einfach mal so ein Yellow Bird über die Nordschleife driften kannst und dieses berühmte Video nachahmen kannst, wenn denn die Fähigkeiten stimmen. Durch dieses ganze Simulationsgespiele bin ich aber auch auf den Geschmack gekommen, dass mir das Rennenfahren an sich Spaß macht. Das Taktieren, das Fighten, das den Gegner vor dir hertreiben oder vorher getrieben zu werden und verteidigen und so. Das macht mir richtig Laune. Und deswegen gucke ich auch ab und zu schon mal eben so ein Highlight-Video oder zieh mir Rallycross rein oder Stadium Trucks. So, das finde ich natürlich auch immer sehr spektakulär, einfach nur, weil es unfassbar krass aussieht, wenn die da 4, 5, 6 Meter hoch springen und 30 Meter weit. Aber sonst kickt mich der echte Motorsport nicht so. Der Sound ist immer geil und die Duelle sehen auch geil aus und die Fahrzeuge sehen auch alles schön dynamisch aus, aber da jetzt so eine Saison verfolgen und so, da mache ich lieber meine eigene quasi.
Ja gut, die Möglichkeiten hast du natürlich. Du kannst ja theoretisch fast jede Rennserie nachspielen.
So ziemlich, ja.
Also das ist ja, mittlerweile geht das ja, dass die verschiedenen Simulationen verschiedene Rennserien ist. Die meisten sind natürlich auf GT3 irgendwie fokussiert, was ich so ein bisschen schade finde. Aber es ist ganz interessant, weil ich bin natürlich, ich gucke mir fast alles an, ja, aber es geht scheinbar auch andersrum und vielleicht erzählst du nochmal, was du eigentlich genau auf deinem Kanal machst, was gibt es vielleicht für Reihen, die du spielst, wie oft kommt ein Video etc.
Also direkte Reihen gibt es eigentlich so nicht. Ich mache keine klassischen Let's Plays in dem Sinne, sondern ich gucke mir immer so einzelne Aspekte diverser Simulationen an. Jetzt war zum Beispiel gerade ein Hardcore-Monat schon wieder und deswegen auch besonders nervig, weil meine Grafikkarte rumsparkt und mein Lenkrad nicht funktioniert und so weiter. Aber da kommt dann die Forza Horizon-Demo, wo ich auch gerne reingucke, weil sowas passt für mich auch schon eigentlich. Dieses Sammeln der Fahrzeuge und die so ein bisschen tunen und ein bisschen in schöner Szenerie rumfahren und rumcruisen und so, finde ich auch schon ganz geil. Aber dann kommt da noch Assetto Corsa Competizione in der Early Access Version, da kommt noch ein Project Cars 2 DLC und dann hast du sowieso noch F1 zu zocken und R-Factor 2 bringt auch neue Sachen raus und so weiter und so fort. Und da picke ich mir dann immer coole Kombinationen, die zeige ich dann, stelle ich in einem Video vor, was zum Beispiel jetzt neu rausgekommen ist, eine neue Strecke, neues Fahrzeug, neues Feature-Set oder so. Und wir machen aber auch viele Multiplayer-Rennen, also da gibt es eigentlich 3, 4 Abende in der Woche in der Regel Multiplayer-Rennen, wo wir jeden Abend dann auch einen Livestream dazu machen und man da selber halt mitfahren kann und dann macht man irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten Training, 30 Minuten Qualifying und 40, 50 Minuten Rennen und dann bist du da 2,5, 3 Stunden gut beschäftigt und am Ende auch richtig im Arsch. Das ist jetzt gerade Ende September, läuft es gerade so ein bisschen flach alles, weil eben mein PC Probleme macht und mein Lenkrad auch. Da muss ich noch auf ein paar Teile warten, bis das alles wieder fest ist und geordnet. Aber ich denke mal so ab Mitte Oktober geht es da wieder richtig weiter mit Multiplayer-Action und ja, eben auch so Content-Videos, einfach nur die so ein bisschen vorstellen, was in der Simracing-Szene gerade so abgeht. Ab und zu rutscht auch mal so ein Hardware-Video rein, wenn ich einen neuen Monitor habe oder so oder mal ein neues Lenkrad vorstelle und ausprobieren kann. Aber ja, das ist so im Groben und Ganzen.
Wie oft kommen denn Videos auf deinem Kanal?
Täglich? Eigentlich täglich, ja.
Ah, guck mal, dann habt ihr immer was zu gucken. Also, wo kann man dir sonst folgen? Instagram, Twitter, Facebook?
Twitter auf jeden Fall, da heiße ich Duki789. Duki ist so ein bisschen mein Spitzname quasi und abgefahren heißt der Kanal, ist so ein bisschen verwirrend. Ist auch 5 Jahre her und hätte ich anders machen sollen im Nachhinein. Aber gut, so ist es nun mal. Wir haben die abgefahren-community-Homepage und den YouTube-Kanal der abgefahren-community, wo so ein bisschen alles drumherum befilmt wird, wo wir zum Beispiel auf der Sim-Expo waren. Da gibt es schöne Interviews und Vlogs, die wir da geführt haben. Und das findet so ein bisschen darauf statt. Und auch diverse Sim-Racing-Ligen, die wir auch organisieren. Also es gibt 2, 3 abgefahren Ligen, die gerade laufen in R-Factor 2, in Assetto Corsa und in Race Room. Und sowas wird dann auch über die Homepage organisiert. Also wer da auf jeden Fall Bock auf eine stabile Community, eine nette Community, eine freundliche, eine hilfsbereite Community hat, sollte da auf jeden Fall reinschauen und kann da mal nachfragen. Dann wird er da gerne geholfen. Ansonsten, sonst bin ich eigentlich nirgendwo. Nee, aber ich glaube, dann haben wir auch alles durch. Ja. MySpace habe ich nicht mehr, StudiVZ habe ich nicht mehr.
StudiVZ kann ich, muss ich kurz dazu sagen, kann ich eben nur empfehlen. Bitte mal, wenn ihr noch ein StudiVZ-Konto habt, gerne mal einloggen. Das ist ganz lustig. Ich bin auch bei StudiVZ, könnt ihr mich unter Jan Ole Waschkau finden. Edit mich mal gerne, wenn ihr da seid. Ja, bin ich gespannt.
Guck ich doch mal rein, weil ein Konto hatte ich auf jeden Fall mal, aber ob das noch aktiv ist, ich weiß nicht.
Super, es ist wirklich super. Aber ihr habt genug Möglichkeiten, euch mit Tuki zu verbinden, falls ihr jetzt Bock habt, mit ihm zu fahren und seiner Community. Oder generell, schaut auch mal den Kanal gerne an, die Videos, weil die sind wirklich sehr gut. Also wie gesagt, ich hätte dich auch nicht eingeladen, wenn ich mir das nicht geben würde, regelmäßig.
Das freut mich sehr.
Wie gesagt, guckt da gerne mal rein, kauft vielleicht F1 2018, wenn wir euch auf den Geschmack gebracht haben oder wenn ihr es einfach ausprobieren wollt oder. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Duki, das war eine sehr nette Runde im Wahnsinn.
Das freut mich doch, mir hat es auch gefallen, danke für die Einladung und Grüße an den Kevin und wer war es noch?
Christian,
ja. Schöne Grüße unbekannterweise. Vielleicht hört man sich ja nochmal wieder und dann sind die auch dabei.
Ja, vielleicht, wenn du ein bisschen mehr Formel 1 guckst und zum Hardcore-Fan wirst, vielleicht kannst du dann mal wiederkommen. Aber vielleicht gibt es ja auch mal ein anderes Spiel, was wir hier testen oder sowas. Also, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich glaube, es gibt 2 Ausgaben. Einmal als Rückschau auf den tollen Grand Prix von Russland und einmal dann als Vorschau auf Japan. Also, ihr werdet hier mit Content beschmissen.
Da ist doch auch Gronkh dabei bei Japan, habe ich gehört, ne? Bei dem Podcast, oder? Gronkh oder was? Wer war es denn? Marius Müller-Westernhagen? Wen hattet ihr denn dabei? Doch, die beiden. Also ich würde auf jeden Fall reinhören.
Ja, also hört mal rein. Es ist eine Überraschung. Ich weiß es selbst nicht. Also vielleicht ist es Gronkh, vielleicht ist es Marius
Müller-Westernhagen. Die Gerüchteküche brodelt.
Vielleicht ist es auch Bill Kaulitz. Ja, also
bringt der Heidi Klum
man
mit?
Man weiß es nicht. Ja, wenn sie Ruth Moschner entblockt, dann ja. So, und damit dann bis nächste Woche. Ich glaube, es ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans oder liked einfach auch nur die Seite Starting Grid. Wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up-to-date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.